Yves und Angelika, wieso hat die Initiative zur 10 Millionen Schweiz so viel Zustimmung?
Ich glaube, weil die Initiative anknüpft an eine Idee, die schon immer da gewesen ist in der politischen Schweiz, nämlich richtig ist, was schon gewesen ist. Man wird besser, indem man sich begrenzt.
Ja, es gibt natürlich viele Gründe, aber ich glaube, man muss anerkennen, dass die Integration von der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt vor, was sind das, 26 Jahren, dass das enorme Umwälzungen gebracht, Wirtschaft, Gesellschaft hat umgewälzt, wo zu Verteilungskonflikten führt. Ich glaube aber nicht, dass der Unmut, der dadurch entsteht, sich automatisch gegen Zuwanderung richtet. Ich glaube, es braucht eben eine Partei, nämlich die SVP, die seit 30 Jahren der Unmut, der sehr vage ist, gegen Zuwanderung lenkt. Also ich glaube, es ist am Schluss des Tages die Antwort, es ist eine 30-jährige Kampagne gegen Zuwanderung.
In wenigen Wochen stimmt die Schweiz über die radikale SVP-Initiative ab, die die Zuwanderung in der Schweiz massiv will begrenzen. Inhaltlich beschäftigen wir heute uns aber nicht mit dieser Initiative. Das haben unsere KollegInnen vom Republik-Podcast Sondersession schon ausführlich da. Das könnt ihr gerne nachhören auf den gängigen Kanälen oder bei der Republik selber. Wir wollen uns heute in einer ganz anderen Frage widmen.
Warum kümmern sich die Herren so ganz ausschließlich um den Ausländerbestand? Warum kümmern sie sich nicht mit der gleichen Intensität um den schweizerischen Arbeitnehmer?
Was wir hier hören, sind Fragen, die Menschen 1970 im Politiker James Schwarzenbach auf einem Podium zur sogenannten Schwarzenbach-Initiative gestellt haben. Die hat 1970 den Ausländeranteil in der Schweiz massiv begrenzen. Wir sehen, das war schon damals ein sehr grosses Thema gewesen und es sind auch schon damals sehr ähnliche Fragen gestellt worden. Seit wir über die Schwarzenbach-Initiative abgestimmt haben, in der Schweiz sind weitere 20 Initiativen dazugekommen, die sich mit sehr ähnlichen Themen beschäftigt haben. Und dazu vielleicht eine kleine Beobachtung von mir. Ich bin am Wochenende mit dem Velo im Emmental unterwegs gewesen, 4 Stunden lang. Und auf dieser Fahrt sind mir genau 2 Plakate begegnet, die Werbung gemacht haben für die Initiative. Ich habe irgendwie ein bisschen den Eindruck, das Land ist langsam ein bisschen müde, die immer gleichen Fragen zu diskutieren. Und ich merke, dass auch bei mir selber. Gleichzeitig bin ich schon überrascht, wenn ich die neuesten Umfrageresultate anschaue, die sagen, dass 47-52% der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dieser Initiative zustimmen. Wir haben lange mit uns gerungen, ob wir jetzt wirklich auch noch einen Folgesel machen zu dieser Initiative. In der Diskussion ist uns dann aber aufgefallen, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven haben auf die Frage, warum die Initiative so gute Chancen hat. Das haben wir spannend gefunden und das will ich euch nicht vorenthalten. Wir, das sind die Angelika Hardegger, die Yves Wegelin und ich bin der Elia Blühle. Vielleicht ganz wichtig, noch zum Anfang, die Perspektive, die wir heute mit euch teilen, die ist nicht alleine, sondern sind einzelne Aspekte, sind einzelne Einordnungen, die schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern können so einfach auch nebeneinander stehen. Und uns ist bewusst, dass wir in diesen rund 40 Minuten natürlich nicht alle Erklärungsansätze können diskutieren können, die es noch gäbe. Meine erste Frage an euch, Yves und Angelika, was werdet ihr am 14. Juni abstimmen, wenn die Initiative zur Abstimmung kommt?
Nein.
Sehr überzeugt, nein.
Das überrascht mich jetzt nicht besonders. Vielleicht ganz kurz in einem Satz, wieso stimmen die nein?
Ich finde, es gibt keinen Grund zum Ja stimmen.
Ja, es gibt sehr viele Gründe, wieso sie wieder nein stimmen. Ein wichtiger Grund ist, dass sie glauben, dass die Initiative zu einer enormen Umverteilung von Wohlstand von wird führen.
Ganz viele Menschen in diesem Land sehen das anders. Sie stimmen ja, beziehungsweise haben in Umfragen gesagt, dass sie werden ja stimmen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin schon sehr überrascht gewesen, als ich die Umfrageresultate gesehen habe. Ich habe gedacht, die Initiative wird sehr deutlich abgelehnt. Ich habe die Schweiz wieder mal falsch eingeschätzt. Yves, du hast als Hauptgrund dafür, dass die Zustimmung so gross ist, gesagt, es liegt ja der SVP. Jetzt ist es aber so, dass die Partei weit über ihre Parteigrenze, über ihre Wählerbasis Menschen kann mobilisieren für ihr Anliegen. Das muss man erklären. Wie kommst du zu dem Schluss und wieso ist denn die SVP so erfolgreich mit dem Anliegen?
Ja, ich glaube, man muss anerkennen, dass die Integration von der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt, also rund um die Jahrtausendwende, dass das einfach extreme wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwälzungen hat gebracht. Das führt auch zu Verteilungsproblemen oder Verteilungskonflikten. Also der Boden ist halt nicht endlos. Es hat auch Auswirkungen auf die Immobilienpreise und so weiter und so fort. Und das bringt Unmut. Ich glaube aber nicht, dass sich der Unmut automatisch gegen Zuwanderung richtet. Der Unmut könnte auch dazu führen, dass man sagt, ja gut, jetzt zum Beispiel im Zug, wollen wir wirklich mit den tiefsten Steuern, also mit international extrem tiefen Steuern von rund 10%, so viel Finanz- und Holdingfirmen anlocken, dass es uns die ganze Stadt verbaut? Oder wollen wir nicht zum Beispiel ein bisschen die Steuern erheben? Wollen wir nicht zum Beispiel mal die Miete Regelungen, die wir eigentlich in der Schweiz haben, also wir haben regulierte Mieten, wollen wir nicht einmal Kontrollmechanismen machen, die dazu führen, dass die Mieten nicht mehr so fest steigen. Wollen wir zum Beispiel den ÖV ausbauen? Ich glaube, das könnte relativ, also die ganze Diskussion könnte in eine völlig andere Richtung gehen. Und ich glaube jetzt nur noch der letzte Punkt, ich sehe, du schaust mir an. Ich glaube, der SVP ist es gelungen, den Unmut einfach sehr fokussiert gegen die Zuwanderung zu lenken und zu sagen, das wäre die Lösung.
Lass uns noch ganz kurz bei dem Unmut bleiben, weil ich finde das interessant, das ist ein Argument, das in der politischen Debatte sehr oft kommt. So, man muss die Ängste, die Sorgen, den Unmut der Menschen ernst nehmen. Wie äußert sich der Unmut oder wie würdest du den Unmut beschreiben, der entsteht durch die Umwälzungen?
Ja, also ich muss vielleicht präzisieren, oder? Der Unmut richtet sich noch einmal nicht direkt gegen Zuwanderung. Mhm. Ich glaube, man muss einfach anerkennen, dass wenn man 1 Billion an Direktinvestitionen in ein Land reinlockt, dass das etwas mit dem Land macht. Also man muss nur in den Zug einsteigen und durch die Schweiz fahren, das macht etwas. Und ich glaube, es ist nicht zielführend, das alles zu negieren. Mhm. So.
Also was zu negieren?
Ja, zu negieren, dass das etwas mit einem Land macht und dass es tatsächlich im ÖV knapp wird. Mhm. Aber all das bedeutet ja nicht, dass das Problem die Zuwanderung ist. Also noch eins, man könnte sich sehr gut vorstellen, dass die Gefühle, die in der Gesellschaft offensichtlich da sind, egal ob man die jetzt als legitim oder nicht legitim bezeichnet, dass man die aufnimmt und noch einmal zum Beispiel schaut, dass man im Immobilienmarkt etwas macht, dass die Preise runterkommen, dass man vielleicht die Steuern ein bisschen erhöht und so weiter und so fort. Was ich glaube, in der Debatte immer ein Kurzschluss ist, ist der Unmut ernst nehmen, bedeutet für mich nicht Kritik an der Zuwanderung ernst zu nehmen. Mhm. Ich glaube einfach, man muss anerkennen, dass irgendetwas, viele Leute mit irgendetwas nicht zufrieden sind. So. Und noch einmal, ich glaube, die SVP hat es einfach geschafft, das quasi aufzunehmen, die sehr diffusen Gefühle und die gegen Zuwanderung zu locken, wo dem Kapital hinterher nachher eins, wo die SVP mit ihren Steuersenkungen ins Land hat geholt. Also ich glaube, diesen Punkt muss man immer wieder machen.
Ich möchte nachher gerade noch ein bisschen stärker auf die Rolle der SVP eingehen, die du sehr stark thematisierst. Angelika, würde mich interessieren, wie stehst du zu den Ausführungen vom I? Findest du das nachvollziehbar, was er sagt?
Ich finde es auf eine Art nachvollziehbar. Ich frage mich einfach, was es denn in der Endkonsequenz heisst. Wenn ich dich richtig verstehe, Yves, dann sagst du, wir könnten ja auch einfach das Kapital abstellen.
Ja, ich glaube nicht das Kapital abstellen, aber es geht schon in die Richtung, dass, sagen Sie jetzt sehr, sehr verkürzt, aber man lockt Kapital an, Zuwanderung oder die Arbeitskräfte reisen dem Kapital hinten nachher. Und was sehen die Leute? Das ist Zuwanderung. Vielleicht sehen sie zwar, wenn sie in Zug sind, sehen sie natürlich auch die Bürogebäude und so weiter, aber es ist vor allem die Zuwanderung, wo die SVP sagt, ja, dort liegt das Problem. Und ich glaube tatsächlich, und da komme ich auf den Punkt, ich glaube tatsächlich, dass man das Kapital könnte regulieren. Das heisst nicht abstellen, aber das heisst, ja, die Frage stellen, will sich Zug vielleicht anders entwickeln? Und dann muss ich sagen, ja, also, das finde ich ein legitimes Anliegen, wenn jemand sagt, ich will nicht eine Stadt, die eigentlich quasi nur noch, ein bisschen verkürzt gesagt, nur noch im Dienst von irgendwelchen Holdinggesellschaften sind. Dann muss man aber sagen, ja gut, dann tut ihr halt eure Steuern von 10 vielleicht auf 12% auf. Oder noch einmal, also der Immobilienmarkt regulieren, zum Beispiel mit Regulierungen für, oder mit der Kontrolle von den Mieten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich machen möchte. Also man könnte eigentlich Regulierungen für das Kapital vorsehen, aber was die SVP macht, ist, sie sagt einfach, wir machen die Mauern quasi für Zuwanderung zu beschränken.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, Yves, das, wo du betonst die Rolle der SVP, die eine Lösung verkauft, die du sagst, ist eigentlich keine Lösung. Jetzt, wenn ich das Argument höre, gehen bei mir auch immer ein bisschen die Alarmglocke los, weil das würde ja auch bedeuten, dass doch ein substanzieller Teil von der Schweizer Wahlbevölkerung sich laut hinter das Licht führen und, um es ein bisschen provokativ zu formulieren, nicht versteht, dass sie da eigentlich verarscht werden. Ist das das Argument, das du machst?
Am Schluss vom Tag glaube ich ja. Ich denke, dass es gewisse Leute gibt, die SVP-Kreise, die durchaus, wir kommen auf das, die durchaus Interesse haben an dem. Also als Beispiel, wenn die bilateralen Verträge könnte wissen werden.
Die bilateralen Verträge sind das Vertragswerk von der Schweiz mit der Europäischen Union.
Genau. Ja. Dann würde auch zum Beispiel die flankierenden Massnahmen, also der Lohnschutz, der würde auch wegfallen. Das heisst, keine allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsverträge mehr. Mindestlöhne abgeschaffen, Lohnkontrollen abgeschaffen. Also als Unternehmer ist das, kann man sagen, relativ rationale Logik, die dort dahinter steht. Natürlich kann man sagen, ja, ist die Frage, ob der Wegfall von der bilateralen Beziehungen grundsätzlich an der Schweiz nicht mehr schaden. Aber aus einer Unternehmerlogik ist das eine gewisse Rationalität, wo man dieser Initiative muss gut halten. Und um vielleicht deine Frage noch zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass die 30-jährige Kampagne den Diskurs in der Schweiz extrem hat vereinfacht. Mm. Und ich würde dort auch ein bisschen die Medien in die Verantwortung nehmen. Also alles, was wir diskutieren im Moment, ist weniger Zuwanderung oder mehr Zuwanderung. Ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Ich würde noch in Frage stellen, ob die Initiative tatsächlich zu weniger Zuwanderung würde führen. Weil wenn man den Text genau liest, wird man dort auch sehen, dass man nicht grundsätzlich gegen Zuwanderung ist, sondern man will keine Zuwanderung, die hier wohnt. Also Zuwanderung, also Grenzgänger werden nach wie vor möglich. Es wäre auch möglich, dass man nach einem Jahr wieder rausgeht und wieder zurückkommt.
Was der Yves ja beschreibt, ist ja tatsächlich das, es wird eine Lösung propagiert, die keine Lösung ist. Und jetzt ein bisschen verkürzt, ein wesentlicher Bestandteil der Schweizerinnen und Schweizer begreifen nicht, dass sie da hinters Licht geführt werden. In verschiedenen Zeitungen ist gesagt worden, das sei eine Mogelpackung. Sind die Schweizer zu blöd, um zu begreifen, was ihnen da gerade serviert wird?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich verstehe, ich kann am Yves sein Argument nachvollziehen und ich würde dir zugestehen, dass der Zusammenhang insbesondere zwischen, man zieht Kapital an und es kommen nachher auch Leute. Also man muss das nicht zwingend wissen, um überhaupt über die Initiative abstimmen, ehrlicherweise, finde ich jetzt.
Mhm. Und Nein zu sagen.
Ja.
Mhm. Gehen wir doch auf deine Antwort ein oder eine Antwort, die du hast, wieso die Initiative so erfolgreich ist. Du sagst, sie knüpfe an eine Idee an, die in der Schweiz, in der politischen Schweiz schon immer rum war. Wie sieht die Idee genau aus?
Ja, ich glaube, die Idee, schlimmerweise, sieht so aus wie ein SVP-Plakat zu dieser Initiative. Nämlich, es ist halt das Bild von dem Idyll. Man hat eine Berglandschaft, eine Familie, eine Kuh, ein Schaf, ein Chalet, eine grüne Alpwiese. Und das ist das Idyll, wo die Schweiz sich drinnen vorgestellt hat, immer. Und die SVP macht das sehr schlau, wenn sie das als Hauptzwischen nimmt und so eine Stopptafel davor macht und sagt, 10 Millionen, nein, die passen da nicht rein. Mhm. Also ich glaube, die Partei knüpft auch sehr gescheit an eine Fantasie von dieser Schweiz. Eben, es ist eine Erzählung, aber sie ist halt so oft wiederholt worden und so oft erzählt worden, ja, dass ich glaube, das wirkt. Also der Peter von Matt, der verstorbene Germanist, hat mal geschrieben, wer das Idyll in der Schweiz beschwört, der wird einfach sofort verstanden. Und ich glaube, das passiert. Das sehen wir jetzt auch in der Abstimmungsumfrage.
Ich muss ehrlicherweise zugeben, das zieht bei mir natürlich auch. Also, ich weiß nicht, wieso ich
gerade... Du bist ja Velofahren in Sembezahl, oder?
Ja, wenn ich im Ausland bin oder längere Zeit im Ausland bin und so Bilder gesehen vom Matterhorn, dann geht mir auch das Herz auf. Darum ist das, glaube ich, wirklich eine kluge Kampagne.
Und vielleicht auch noch, also ich finde, es gibt so zwei Details, die in der ersten Umfrage drin gewesen sind, insbesondere bei Levas. Das sind die, die für Tamedia die Umfrage machen. Und also wir werden dann sehen, ob sich das bestätigt. Aber es sind schon interessante Zahlen gewesen, in dem Sinn, dass Frauen eher laut dieser Umfrage zugestimmt haben als Männer, was nicht ganz passt mit dem Bild, dass Frauen traditionell linker wählen und stimmen. Und also vor allem tut die Initiative
was
in der Mitte.
Was ist eure Erklärung für das?
Ja, das würde mich jetzt noch interessieren. Da hat
jetzt die Frauen.
Ich kann nicht schlecht sagen, was ist denn deine Antwort auf das als Frau? Aber ja, wie es tatsächlich also, machen?
Ich glaube, es hängt schon ehrlicherweise mit dem Framing zusammen um mit dieser Idyllfrage. Also das hat auch die Sondersession schon gut auseinandergenommen, dass die SVP die Initiative ja Nachhaltigkeitsinitiative nennt. Und ich finde es schon interessant, wenn du so ein bisschen die Reportage lässt, die es jetzt gibt, wo Leute sagen, wieso stimmen sie? Ja, da gibt es zum Beispiel so FDPler und FDP, ich meine, das ist die Wachstumspartei eigentlich, die tatsächlich sagen, und von der Basis, also jetzt nicht Nationalrätinnen oder so, sondern FDPler von der Basis, die sagen, ja, die Grenzen vom Wachstum sind jetzt einfach erreicht und das ist die Aussage von der Umweltbewegung.
Wachstum, das ist ein Stichwort für dich, Yves. Was haltest du von diesen Leuten, die sagen, sie stimmen ja zu dieser Initiative, weil sie Wachstumsängste haben?
Also ich würde sagen, dass das eher PR ist. Also die SVP hat, glaube ich, gemerkt, dass sie mit der offenen Fremdenfeindlichkeit irgendwie an den Grenzen kratzt, oder? Also früher waren es die Plakate mit den Schäfchen und so weiter. Und jetzt hat man eigentlich etwas gemacht, wo man, würde sagen, weltweit in so rechtsnationalen Kreisen sieht, nämlich, dass man eigentlich alte linke Anliegen oder ein links Framing aufnimmt und sagt, wir sind die, die das werden erfüllen. Und ich glaube, das ist vor allem PR.
Das ist ja schon interessant, oder? Wenn man sich die Umfragen anschaut, wenn die Initiative durchkommt, dann kommt sie durch, auch wegen und mit Stimmen von Leuten, die normalerweise links würden wählen und links abstimmen.
Also genau, man muss dann schauen in den Nachbefragungen. Das sind jetzt alles erste Umfragen, aber zum Beispiel 23% laut einer Umfrage von den Grünen stimmen zu. Das ist schon sehr interessant und auch in der Mitte gibt es ja und in der FDP natürlich sehr viel Zustimmung. Ich finde auch, also natürlich ist das PR. Es ist einfach gescheite PR, glaube ich, insbesondere in der Zeit, wo wir jetzt drin sind. Wenn du sagst, die Initiative greift linke Ideen auf, es ist ja eigentlich wie eine Neuauflage von dieser Eco-Pop-Initiative, ja, wo wir, wann haben wir über die abgestimmt?
Ich bin noch sehr jung gewesen.
Du bist noch sehr jung gewesen? Ich weiss es auch nicht mehr, wenn es war.
Aber du kannst sicher schnell erklären, was die Eco-Pop-Initiative hat wollen, in einem Satz.
Also das ist wirklich ökofaschistisch.
Also Angelika, was hat die Eco-Pop-Initiative?
Die hat auch eine Begrenzung von der Zuwanderung und es hat wie das Element gegeben, dass man irgendwie gesagt hätte, man muss in der Entwicklungshilfe in Geburten
Geburtenrate senken in Afrika. Ja, also das genau. So ein bisschen populistisch das Hauptargument
für die Initiative. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe gesagt, PR, ich glaube, man muss schon ergänzen, dass die, so ein das Biologistische, also das Naturnahe und die Fixierung auf die Geburtenrate, dass das schon immer auch ein Teil ist von einer rechtsnationalen Bewegung.
Und aber von auch von der Linken natürlich. Also von einer Öko-Bewegung. Also wenn du Eco-Pop anschaust, das ist ein Verein, die sind in den 70er Jahren entstanden, dann wo die Umweltbewegung wirklich gross geworden ist. Hey, und das war so ein Bunzgemisch im Fall von Leuten. Das hat Ökofaschisten gehabt. Da hat es aber auch eine sozialdemokratische Frauenrechtlerin dabei gehabt. Da hat es viele Akademiker gehabt, Physiker, Mathematiker, AKW-Gegner. Und was diese Leute vereint hat, ist die Idee, wir sind zu viele Menschen auf dieser Erde und wir zu viele Menschen schröpfen praktisch die Umwelt. Man muss das begrenzen. Und also die Idee von dieser Zitat, Bevölkerungsbombe ist massiv, also sehr einfach verbreitet gewesen. Die Leute haben Angst gehabt vor zu vielen Menschen.
Völlig, kann ich noch nur eine kurze Bemerkung. Ich bin völlig mit dir einverstanden, Angelika. Was ich würde aber gleich einbringen, ist, dass, wenn man jetzt in einem grösseren historischen Kontext anschaut, ist eben die linke Kritik oder Wachstumskritik, die hat sich immer gegen das Kapital gewendet. Also es ist darum gegangen, das Kapital zu regulieren und nicht die Menschen. Ich anerkenne aber, dass es eben den Rechten sehr stark gelungen ist, Leute aus den linken Kreisen quasi für das Anliegen quasi aufzunehmen, indem dass man sagt, ja, es ist Zuwanderung. Aber also, ich glaube, aus einer rein theoretischen Sicht ist es eigentlich eben nicht wirklich ein wahnsinnig also links kommt.
Ich glaube, ein Punkt, den ich schon machen würde, die ganze Bevölkerungsdiskussion, eben die Bevölkerungsbombe quasi. Das ist immer auch in der Linken
angekommen,
aber auch prägt gewesen durch rassistische Stereotypen, rassistische Erzählungen. Also es ist ja nicht darüber geredet worden, dass die Bevölkerung in der Schweiz zum Beispiel schnell wächst, sondern es ist immer Indien gewesen, ist als Beispiel genannt worden. Die Bevölkerung in Indien wächst schnell und das ist natürlich immer auch von der Idee getragen worden, quasi es wachsen die falschen Bevölkerungsteile auf dieser Welt.
Also, und ich finde ehrlicherweise, jetzt frage ich mich wirklich vor, aber ich finde es, also ich mache mir echt Gedanken über das. Ich glaube, dass solches Gedankengut eben in den letzten Jahren eher wieder zu finden gewesen ist in grünen Kreisen zum Beispiel. Also man könnte ja sagen, Ecopop vor ein paar Jahren ist grossartig gescheitert. Wieso sollte ich das jetzt verfangen? So ein Narrativ. Und ich glaube schon, es ist, also wir schauen jetzt, wie es rauskommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass zwei Sachen haben sich einfach gross verändert seither. Nämlich, wir haben eine Pandemie gehabt und wir haben eine Klimadämmerung gehabt. Und ich finde schon, gerade die Pandemie, also das ist ja die Urangst von der, von dem Bevölkerungswachstum, ist ja, dass es wie praktisch Naturgesetz sage, wenn die Menschheit wächst und wächst und wächst, dass das einfach wie automatisch im Kollaps, im Zusammenbruch von der Zivilisation endet, mit Hunger, Krieg und so weiter, mit Seuchen. Dann haben wir eine Seuche, wir haben ein Virus, das kommt und eine Idee, die sehr verbreitet war, finde ich, in der Pandemie, ist tatsächlich so die Idee, dass Covid jetzt eine Art von Bestrafung sei, weil man immer gewachsen ist, so im Sinn von die Naturschläche jetzt zurück. Und das ist sehr unkritisch gestaltet worden.
Ich glaube schon, was noch ein interessanter Punkt ist, oder was in dieser Zeit schon auch zugenommen hat, und das sagt der Basler Soziologe, der Oliver Nachtwey, das im Artikel im Tagesanzeiger aufgeschrieben, und das finde ich wirklich sehr plausibel. Er sagt, was eben auch zugenommen hat, ist das Nullsummendenken. Also das Gefühl, andere Menschen nehmen mir das weg, was mir eigentlich zusteht. Zum Beispiel Platz, zum Beispiel auch meine Arbeit. Vielleicht ist die künstliche Intelligenz, die mir gerade den Job wegnimmt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber die Erzählung, wo es sind andere Menschen, die dich dort eingrenzen oder die dir etwas wegnehmen, ist sehr, sehr tief verankert und ich glaube, das nimmt gerade sehr stark zu.
Ich finde, darf ich da noch etwas anschliessen? Das finde ich interessant, also wenn man ja sich überlegt, was ist die Alternative zum Nullsummendenken, dann ist es Wachstum, also mehr für alle eigentlich. Und das finde ich schon interessant. Ich meine, das gibt es einfach in der Schweiz und ich würde fast sagen, in Europa wahrscheinlich im Moment nicht. Es gibt keine positive Wachstumserzählung, keine. Mhm. Es gibt fast niemanden, der zustimmen und sagen, hey, ja, ich finde es gut, wenn man überall 7 Stöcke aufbaut und mehr Autobahnen und mehr Häuser und auch mehr Menschen. Das finde ich schon interessant und ich glaube, das ist einfach das grosse Problem der Befürworter. In den USA zum Beispiel gibt es so ein bisschen Gegentendenzen mit zum Beispiel dem Ezra Klein.
Abundance.
Überfluss. Also, man muss vielleicht schnell sagen, Ezra Klein, sehr berühmter liberaler, linksliberaler Journalist, bei der New York Times, der hat das Buch geschrieben, Abundance. Das heisst, Überfluss, das propagiert er als Lösung praktisch. Und interessant finde ich die Rezeption in Europa, nämlich grosses Befremden. Also wenn du Kritiker lesest in der Zeit, dann findet das alle ganz, ganz komisch. Und ich glaube, das Befremden, das ist, das berührt den Punkt.
Ich finde das unglaublich interessant. Ich sehe, dass Yves unbedingt will antworten, aber ich glaube im Fall etwas, wo ich finde, das müssen wir in eine andere Folge bringen. Das ist so interessant, die Frage vom Überfluss und Wachstum. Lass uns das in einer anderen Folge besprechen, weil ich habe noch eine andere Frage, die ich unbedingt stellen will, weil ich es in diesem Kontext wirklich wichtig finde, dass man auch über das redet. Ich habe manchmal ein bisschen die Sorge, dass man, wenn man in der Schweiz über die hohen Zustimmungswerte für solche Initiativen redet, auch versucht zu rationalisieren und bis zu einem gewissen Grad auch zu rechtfertigen, um ja nicht über den Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in diesem Land müssen zu reden. Also über den Umstand, dass das in der Schweiz schon sehr, sehr lang verankert ist. Und wir hören uns ganz kurz an, was der James Schwarzenbach gesagt hat.
Ist doch nicht ein verkappter Rassismus manchmal doch spürbar?
Nein, da könnten Sie eh noch sagen, Nationalismus, könnten Sie eh noch sagen als Rassismus. Mir geht's um die Schweiz.
Also es geht eben nicht um den Umstand, dass man in diesem Land Ausländer hasst, rassistisch ist, sondern es geht um die Schweiz. Wenn wir in diesem Land und vielleicht auch sogar wir in dieser Diskussion einfach nicht wahrhaben, wie sehr die Schweiz, wie sehr das Land Ausländer hasst und dass das eigentlich für viele schon Grund genug ist, solchen Initiativen zuzustimmen.
Ich bin grundsätzlich sehr einverstanden. Ich habe am Anfang gesagt, ich würde das Ja erklären mit dieser Kampagne von der SVP und ich glaube, dass die Kampagne so erfolgreich ist, hat oder mit zu tun, dass sie auf eine sehr, sehr lange Tradition an Fremdenfeindlichkeit kann darauf zurückgreifen. Wieso, dass es gleich der nicht abgebracht ist, dass ich glaube, man muss können erklären, wieso, dass sie in den letzten 10, 20 Jahren man nicht mehr bei einem Drittel vielleicht ist, sage ich jetzt ganz grob, sondern an der 50%-Marke kratzt. Und ja, kommen dort die wirtschaftlichen Entwicklungen rein, wo ich im Moment eher darauf fokussiere, weil ich glaube, sie erklären, wieso dass sich in den letzten 10, 20 Jahren etwas verschoben hat. Aber ich würde dir völlig zustimmen. Also, die Fremdenfeindlichkeit ist tief verankert.
Ich glaube ja nicht, dass die Schweiz rassistischer oder fremdenfeindlicher ist als andere Länder, beziehungsweise es ist extrem schwierig zu vergleichen. Aber was ich schon glaube, was extrem krass crasht in dem Land, ist so die Selbsterzählung vom pluralen, offenen Land als sicheren, neutralen Hafen. Und dann dem gegenübergesetzt ein tiefer Rassismus und eine tiefe Fremdenfeindlichkeit. Angelika, wie kommt es zu dem?
Ich glaube, eben die Selbsterzählung, die wird gar nicht von den meisten Leuten teilt. Ich glaube, die Selbsterzählung, die viele Leute teilen, ist eigentlich die Schweiz als Redui. Und dann ist man sehr schnell bei der Konstante von dieser Fremdenfeindlichkeit, die eine Konstante ist in dieser Schweiz. Also ja, natürlich unterleitet das alles, auch bei dieser Initiative.
Eine weitere Frage, die mich noch interessieren würde, die mich auch wirklich beschäftigt, und darum wollte ich sie mitbringen. Yves, du hast vorhin gesagt, über 50 Jahre solche Kampagne, das macht irgendetwas mit den Leuten, das macht etwas mit unserem Denken und unserem Reden. Und im Podcast «Diaspora», wo unser Kollege, der Carlos Hannemann, moderiert, in dem er mit seinen Gästen über den Alltag nach der Migration redet, ist etwas passiert, was ich ganz interessant gefunden habe in diesem Kontext. In der letzten Folge haben Sie im Diaspora-Podcast auch über die 10-Millionen-Initiative diskutiert. Und da hat eine der mitdiskutierenden Personen bemerkt, dass Ihnen selber ein typischer SVP-Begriff in die Diskussion geraten ist. Wir hören ganz kurz rein.
Ich meine, ich habe die Argumentation wie vorhin zugelassen, die mega on point ist und trotzdem hat sich dort das Wort reingeschlichen. Und zwar Flüchtlingsströme.
Ja, ich habe es genau gemerkt. Ja.
Das habe ich auch gedacht. Ich habe nicht wollen, den Podcast abbrechen. Jetzt alle haben es gehört.
Ja, sorry.
Aber vor ein paar Jahren hätten wir gar nicht darüber geredet, aber es ist so krass und ich merke es bei mir auch die ganze Zeit ständig, wie ich auch ohne es zu wollen, genau die gleichen Worte benutze. Das heisst, ich habe schon das Gefühl, wir müssen auf unsere Sprache schauen. Yes. Dass wir aber auch müssen wie konkret darüber reden, was da eigentlich das Problem ist.
Jetzt wären wir ja alle, die da in diesem Podcast mitdiskutieren, und das muss man, glaube ich, an dieser Stelle schon einmal betonen, nicht direkt vom Ergebnis von dieser Initiative betroffen. Gleichzeitig interessiert es mich, wie geht euch das? Merkt ihr bei euch selber auch, dass die Diskussionen einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie ihr denkt, auf die Art und Weise, wie ihr redet?
Also ich glaube, man kann sich dem fast nicht entziehen. Initiativen verschieben die Grenzen von dem, was denkbar ist, was sagbar ist. Ich finde zum Beispiel, ein ganz aktuelles Beispiel ist so die Übertourismusdebatte. Da wird ja in den Medien weitgehend unkritisch und ich glaube auch in den persönlichen Gesprächen so Vokabular benutzt, wie eigentlich sind das Horden, wo ich überrenne. Es gibt jetzt gerade einen SRF-Doc-Film, der heisst «Überrannt».
Ist gut.
Ich habe ihn eben noch nicht gesehen. Ich habe gerade das wirklich nicht. Ich kann gar nicht wirklich darüber reden, aber allein der Titel, also «Überrennt», ist natürlich, also ich glaube, irgendwo hat ein Politiker gesagt, es sei einfach gefährlich, um so zu reden, insbesondere in einer Zeit, wo man gerade über einen Bevölkerungsdeckel redet. Und ich würde sagen, ja, allein vom Titel muss man eigentlich sagen, ja, würde ich jetzt zustimmen.
Yves?
Ja, jetzt ohne wollen selbst, allzu selbstgerecht wirken. Ich glaube, das Thema beschäftigt mich so fest jeden Tag, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es etwas mit mir macht, aber es bedarf natürlich einer ständigen Selbstreflexion, wo man steht, wie man über etwas denkt. Aber mir fällt schon auf, dass im öffentlichen Diskurs zum Beispiel Schutzklausel.
Was ist das?
Schutzklausel. Ja, also die Schweiz hat ja mit der EU sogenannte bilaterale 3-Verträge ausgehandelt, wo man jetzt wird müssen darüber entscheiden, ob man die nimmt. Und in diesem Kontext redet man über die sogenannte Schutzklausel, also ein Mechanismus, wo man könnte ergreifen, wenn die Zuwanderung überdurchschnittlich steigen würdest. Und dann frage ich mich schon immer, also die Schutzklausel, die wird inzwischen wirklich durch fast alle Parteien wird das Wort gebraucht. Und dann frage ich mich, also Schutz vor was? Mhm. Also die Leute, die in unseren Spitälern uns pflegen, greifen die uns an? Müssen wir uns von denen schützen? Oder ist es nicht viel wert, dass die uns helfen? Also das, ich glaube, da braucht es eine ständige Selbstreflexion.
Ich habe jetzt zum Beispiel vorher, glaube ich, auch über Tourismus gesagt.
Hast du gesagt, das, ja.
Ich meine, allein über Tourismus ist eigentlich auch meine Frage stellen.
Ja, interessant ist ja, dass wir die Leute eigentlich holen, dass sie hier Ferien machen, weil das ein Wirtschaftszweig ist und dann nerven wir uns wieder darüber.
Was ich interessant finde oder was mich umtreibt, ich merke, ich habe extrem wenig Lust, inhaltlich über Initiativen zu reden. Und ich habe es bisher auch noch nie gemacht und ich habe es darum auch in diesem Podcast nicht machen, weil ich merke, man kann nicht über Initiativen reden, ohne selber aufs Feld zu geraten, wo man je nachdem rassistische oder Xenophobie, also fremdenfeindliche Stereotypen bestärkt. Also man kann eigentlich nicht in dem Moment, wo man zum Beispiel über so Begriffe wie den sogenannten dichten Stress in Anführungs- und Schlusszeichen redet, begibt man sich bereit auf ein Feld, wo man Menschen davon hierarchisieren. Also wo man zum Beispiel sagt, es gibt AusländerInnen, MigrantInnen, die arbeiten und solche, die nicht arbeiten. Also die Idee vom guten und vom schlechten Ausländer. Wir wollen darüber reden, welche AusländerInnen sollen jetzt in die Schweiz kommen und welche eben nicht. Und der Wert von einem Menschen wird dann nicht mehr an seinem Menschsein gemessen, sondern an anderen Qualitäten. Und das befremdet mich sehr stark an der Diskussion, weil da redet man zum Beispiel dann sehr schnell, das ist eine Argumentation, die Befürworter sehr oft bringen, die Idee vom, wir brauchen die Ausländerinnen nicht, weil sie Menschen sind und weil sie teilhaben unserer Gemeinschaft, sondern wir brauchen sie als Arbeitskräfte. Wir brauchen sie nicht als Mensch, sondern als Arbeitskräfte. Und das löst in mir ein unglaublich grosses Unwohlsein aus. Und ich glaube, mir ist dann sehr, sehr schnell auch bei alten, rassistischen und fremdenfeindlichen Stereotypen, wo man vielleicht nicht unbedingt die Intention hat zu bestärken, aber man macht es automatisch. Und man macht es eben auch dann, wenn man zum Beispiel sagt, nein, den dichten Stress gibt es natürlich nicht. Oder wir brauchen MigrantInnen als Arbeitskräfte. In dem Moment begibt man sich auf das Feld und boah, ich finde das unglaublich schwierig, innerhalb von dem zu navigieren.
Es ist natürlich so, du kannst eigentlich, dann bist du wie bei der Frage, die Frage hast du, Elia, auch schon an der Kaffeemaschine mal aufgeworfen, kann man denn überhaupt nicht rassistisch über Einwanderung und Einwanderungspolitik reden? Also die Hierarchisierung machst du immer, auch Personenfreizügigkeit gilt nicht für alle. So.
Also ich finde das ein unglaublich wichtiger Punkt, den du bringst, nämlich dass eigentlich die ganze Diskussion auch in progressiven Kreisen sehr, sehr eigennützig ist. Also wir brauchen die Leute. Und ich glaube, es geht am Schluss, und da komme ich auf etwas zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, es geht viel mehr darum in dieser ganzen Abstimmung um die Rechte der Leute, die hier sind. Nicht nur die, die zugewandert sind, sondern auch die, die hier sind. Also es geht darum, ob die Leute Sozialleistungen haben, wenn sie zuwandern, ob sie ihre Familie nachziehen können. Es geht darum, ob Asylsuchende hier Schutz finden. Aber es geht eben auch, und da komme ich noch auf die flankierenden Massnahmen, es geht darum, gibt es Mindestlöhne, gibt es Gesamtarbeitsverträge, gibt es Lohnkontrollen. Und ich glaube, aus einer progressive Sicht müsste das viel stärker im Zentrum sein. Also nicht, nützen die uns oder nicht, da ist man immer auf dieser Zuwanderungsschiene, die die SVP eigentlich diskutieren will, sondern einerseits, das, was ich gesagt habe, es braucht halt Regulierungen und vielleicht höhere Steuern und so weiter. Und die Leute, die hier kommen, die brauchen Recht. Und ich glaube, das ist für mich viel wichtiger als, darum habe ich es ein bisschen wie du. Also, ich mag gar nicht auf die Diskussion einsteigen. Wer darf reinkommen, wie viel und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt.
Das ist etwas, was mich umtreibt, weil es ist ein Fakt, dass, nein, es ist kein Fakt, aber man kann damit rechnen, dass Migrationsbewegungen in den nächsten Jahren werden zunehmen, tendenziell. Also, dass die Fragen rund um Migrationsbewegungen werden nicht abnehmen. Und, wie über das diskutieren, wie über das reden, ohne eben rassistische Ideen zu bestärken, das ist etwas, was mich sehr stark beschäftigt. Das wäre vielleicht eine Frage für eine andere Folge, irgendwann in der Zukunft.
Schwierig, ja. Wäre schon interessant.
Aber vielleicht müssten wir dann auch noch ein, zwei andere Personen am Tisch holen, die nicht so ausgesehen wie wir und andere Erfahrungen machen das mehr. Das ist vielleicht auch immer ein kleines Problem an dem Format, das wir hier haben. Wir sind dann drei Leute, die mit dem Schweizer Pass aufgewachsen sind und das Privileg schon immer hatten, kann man durchaus auch hinterfragen. Oder müssen wir vielleicht auch mal darüber reden. Danke vielmals für die spannende Runde. Es hat wieder mal sehr viel Spass gemacht, mit euch zu diskutieren. Extrem interessante Perspektiven. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, selber denkt, boah, ich habe eine gute Frage, die ich euch gerne mit auf den Weg will geben, dann schickt die uns unbedingt. Die Liste wird immer länger und wir schauen die uns auch regelmässig an und wir werden sicher auch früher oder später mal die eine oder andere aufnehmen. Schickt uns die Frage an audio@republik.ch oder sehr gerne auch als Sprach- oder Textnachricht an 079 507 6059. Das war es, die neueste Folge vom Republik-Podcast «Gute Frage», der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben der Yves Wegelin, Angelika Hardegger. Produziert hat der Podcast Laura Bachmann. Und alle Empfehlungen und Textbücher, die wir im Podcast erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Yves, Angelika, ich wünsche euch jetzt einen ganz guten Sommeranfang und bis in zwei Wochen wieder.
Merci. Tschüss zusammen.
Merci, tschüss.
Danke.
Jetzt fragen sich all die Leute, die schon eine Frage geschickt haben, wieso kommt meine Frage noch nicht?
Jetzt hat das Telefon geläutet. Voll lustig, wir könnten doch so einen Telefon-Joker einführen. Ja, das war ein Telefon-Joker. Das war schon mal eine Idee, die wir am Anfang hatten. Weißt du, dass jeder Folge läutet irgendwann der Daniel Binswanger an und sagt uns so, wieso wir falsch liegen.
So, ich finde es immer einen Hure Input,
ja. Ich finde immer einen Hure lustig eigentlich.
Das Wort der Chefredaktion.
Genau.